Grüß Gott, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Immotalk, dem Podcast, der Ihnen als bestehender oder zukünftiger Immobilieneigentümer in München dabei hilft, zum wahren Experten für die eigenen vier Wände zu werden. Dafür öffnen wir auch heute wieder die Türen zu Informationen, die Ihnen ganz konkret und absolut verständlich dabei helfen, die besten Entscheidungen in Bezug auf Ihre Immobilie zu treffen. Mein Name ist Michael Mühlmann und ich bin Ihr Immobilienexperte in München. Los geht's, packen wir's! Schönen guten Morgen. Es ist Sonntagmorgen und wir starten wieder mit einem neuen Podcast aus unserer Reihe des Immotalk München, dem Expertenpodcast aus München und für München. Die Presse spielt aktuell ein Thema Land rauf und Land runter. Die Immobilienpreise werden fallen und jetzt werden sie fallen, denn bei Corona sind die Preise schon nicht gefallen, obwohl die Presse geschrieben hat, dass sie fallen. Aber jetzt sind wir uns ganz sicher, die Preise werden fallen, weil die Zinsen steigen. Ist das so oder fehlt in dieser Betrachtung vielleicht ein wichtiges Merkmal? Und was ist mit den Mieten? Werden die Mieten steigen, weil die Inflation so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr? Die heutige Episode wird ganz wundervoll, denn ich freue mich, einen echten Immobilienexperten zu diesem Thema hier ans Podcast-Mikrofon am Sonntagmorgen bekommen zu haben, denn ich habe die Fragen und er hat die Antworten. Mein heutiger Gast ist in Lüneburg aufgewachsen, verlebte einige Jahre in der Region Hannover und im Ruhrgebiet. Und Sie werden es am Dialekt hören, dass wir heute kein Münchner Kindl am Mikrofon haben, sondern ein echtes Salz- und Hansestadtkind. Er ist ausgebildeter und IHK-geprüfter Immobilienmakler und Fachwirt für Finanzberatung seit 1999 mit den Themen Finanzberatung, Baufinanzierung und Immobilienmarkt. Aufgrund der Kombination von Finanzberatung, Immobilie und Baufinanzierung ist sein vernetztes Denken und Handeln für Sie zum heutigen Thema der perfekte Ansprechpartner. Und dabei geht es nicht nur um reine Zahlen, Daten und Fakten, sondern natürlich auch um Emotionen. Seit einigen Jahren gibt er sein Wissen in Büchern, Seminaren sowie aktiven Trainings weiter und hat deutschlandweit schon Hunderte von Maklern geschult. Seit August 2019 ist er zudem in den Vorstand des BVFI, des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft, gewählt worden. Er sagt, dass die Preise vielleicht nicht fallen werden. Ich freue mich sakrisch, dass er hier ist. Freuen Sie sich mit mir. Hallo, Herr Helfrich. Servus, Oliver.
Hallo, Michael. Ja, Mann, das ist ja mal eine Begrüßung. Das geht ja runter wie Öl. Ich hoffe, ich kann natürlich den Hörern da auch gerecht werden, so wie du mich in den Himmel gelobt hast. Aber ich guck mal, was ich beitragen kann zu einem wundervollen Podcast.
Der wird ganz wunderbar werden, denn ich kenne dich ja doch jetzt auch schon ein paar Tage und ich habe echt überlegt, wen lade ich denn ein zu diesem Thema? Denn Mensch, es gibt auch andere Podcasts, da werden ja wilde Szenarien gezeichnet, also bis zu 30% werden die Immobilien fallen und auch wenn du vermeintlich seriöse Zeitungen aufschlägst, kannst du ähnliche Dinge lesen. Ich sehe es ein Stück weit anders, aber habe dann überlegt, Mensch, wen lade ich ein und tatsächlich bist mir als allererstes du eingefallen und kein zweiter, darum freue ich mich, dass du hier bist.
Danke.
Oliver, eine Frage an dich. Also wenn du ein Gedanke im Kopf eines Käufers, eines Immobilienkäufers sein könntest, der sich gerade überlegt, eine Immobilie zu kaufen, sag, welcher Gedanke wärst du dann und verrat mir, warum genau dieser Gedanke?
Also zurzeit wäre ich der Gedanke, kaufe ich jetzt die Immobilie? Lohnt es sich überhaupt noch? Und kann ich mir überhaupt eine Immobilie noch leisten? Das wäre so der Gedanke, der dahinter steckt. Und das ist tatsächlich die Marktentwicklung. Und ich fasse mal wirklich, denn vor ungefähr 4 Wochen habe ich genau tatsächlich diesen Gedanken nicht nur im Kopf eines Immobilienkäufers gehabt, sondern tatsächlich auch in meinem Kopf und war am Überlegen, ist der Markt jetzt mittlerweile durch? Lohnt es sich überhaupt noch in Immobilien zu investieren aufgrund der gestiegenen Preise, jetzt mittlerweile der gestiegenen Zinsen, der Inflation, die wir haben? Und letztendlich habe ich mir die Frage wie folgt beantwortet mit dem, hey, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es ist gestern der richtige Zeitpunkt gewesen, es wird morgen der richtige Zeitpunkt sein. Denn Wohnen ist das höchste Gut des Menschen, das wissen wir ja mittlerweile. Ob das damals in der Höhle war, wo man seinen Schutz hat oder eben heutzutage in den eigenen vier Wänden, wo man sich zurückzieht. Und wenn wir zurückdenken in die Generationen zurück, ja, unsere Großeltern haben Immobilien gekauft, unsere Eltern haben gekauft zu anderen Preisen, wir haben gekauft zu unseren anderen Preisen und mein Sohn, der jetzt 7 ist, der vielleicht auch irgendwann, wenn er 30 ist, auch eine Immobilie kauft, der wird dann auch kaufen zu den Preisen, die da sein werden. Denn der Mensch adaptiert sich, das Leben geht immer weiter. Und mein Volkswirtschaftslehrer hat mal gesagt, wir können nie wieder so arm werden, wie wir reich waren.
Das hast du schön gesagt. Aber jetzt werfe ich dir entgegen, die Zinsen steigen und die Renditen gehen nach unten. Das sagen zumindest Kapitalanleger, wenn sie dastehen und sagen, Mensch, die Wohnung vor 6 Monaten, die hätte sich noch ganz anders gerechnet. Wobei wir auch wissen, wenn wir über Renditen sprechen, dass der eine oder andere, gar nicht so richtig es greifen kann, welche Rendite das er eigentlich meint.
Das stimmt. Also tatsächlich habe ich auch sehr häufig diese Gespräche, wo es in erster Linie immer um die Mietrendite geht. Das ist ja das, was man als erstes und am einfachsten eben berechnen kann. Ich habe eine Jahresnetto-Kaltmiete, ich habe einen Kaufpreis, da packe ich die Nebenkosten oben drauf, ziehe von der Jahresnetto-Kaltmiete nochmal die nicht umlagefähigen Nebenkosten ab und dann berechne ich mir daraus die Rendite und sage, Mensch, das Objekt bringt ja gerade mal 1,5, 2 oder 2,5%. Das ist ja gar nicht spannend. Doch, das ist ja tatsächlich fast Äpfel mit Birnen verglichen, denn wir wissen, zum Thema Rendite gehören ja noch ganz andere Aspekte. Und man hat immer gesagt, die Toten zählt man am Ende der Schlacht. Letztendlich habe ich eine Wertentwicklung in der Immobilie. Das bedeutet, ich habe jetzt einen Einstandskaufpreis. Vielleicht verkaufe ich sie irgendwann. Und da ist natürlich die Frage, verkaufe ich sie einem zu einem geringeren Preis, als ich eingekauft habe? Das zieht meine Rendite dann mal schön nach unten, meine Gesamtrendite. Oder habe ich tatsächlich einen Mehrwert? Und wir wissen, und da können wir wieder die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre zurückgucken, Immobilienpreise sind immer gestiegen. Nur an ganz, ganz wenigen Orten sind sie nur ganz leicht gestiegen, weil die Lage vielleicht nicht so schön war, weil es vielleicht Oppendörpen war, wie man bei uns hier oben sagt, wo jeder, der 16 ist und Bus benutzen kann, abhaut. Aber letztendlich sind Immobilienpreise immer gestiegen. Wir finden keine Objekte mehr, die wir zu einem Preis finden von vor 10 Jahren. Schon gar nicht von vor 20 oder vor 30 Jahren. Und das sind auch Dinge, die natürlich in die Rendite ganz klar mit reinspielen. Und deswegen muss man Rendite ganz betrachten. Und wenn jemand sagt, ja, die Finanzierungszinsen gestiegen, kann das natürlich auch für einen Kapitalanleger in erster Linie erstmal spannend sein, weil die kann er als Ausgabe auch steuerlich geltend machen. Und in dem Moment, wo derjenige, sage ich mal, einen sehr, sehr hohen Steuersatz hat, eine so hohe Steuerlast und möglicherweise in den ersten Jahren offiziell fürs Finanzamt Verluste aus Vermietung und Verpachtung hat, hat er vielleicht die Chance, dass er sogar von seiner bereits gezahlten Steuer zurückkriegt in sein Privatvermögen und es dann automatisch in Immobilienvermögen mit umwandelt. Denn tue ich nichts und der 31.12. eines Jahres ist vorbei, dann ist meine Steuerlast oder meine gezahlte Steuer weg, wenn ich nichts getan habe, um diese möglicherweise zu minimieren.
Da hast du völlig recht. Aber es gibt ja noch, aus meiner Sicht fehlt ja da noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn ich sage genau, du musst jetzt eine Immobilie kaufen, denn selbst in München, und wir haben in München enorme Preise, aber selbst in München ist es ja mittlerweile ein Schnapper, wenn du geh einfach mal von aus, du musst 500.000 Euro aufnehmen oder 1 Million, weil das kann im Kopf besser rechnen und du hast 8% Inflation, dann hast du zwar in einem Jahr vielleicht nominal nur knapp irgendwas unter 1 Million immer noch im Darlehen stehen, aber tatsächlich verliert ja auch dein Darlehen du entschuldest ja auch dein Darlehen. Also Inflation bedeutet eine Entschuldung der Sachwerte. Und wenn du 1 Million hast, dann ist es nach einem Jahr mit 8% noch 920.000 oder in 7 Jahren ist es noch die Hälfte, wenn du das runterrechnest.
Tatsächlich, ja.
Also gibt es eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um jetzt eine Immobilie zu kaufen.
Genau, das ist ja das Magische des Zinshebels, den man damit einbauen kann mit der Inflation, dass man letztendlich Immobilienvermögen und Immobilien sind ja werthaltig. Das heißt, ich zahle mit schlechtem Geld von morgen, habe ich eine gute Immobilie. Mhm. Weil eben Darlehen natürlich auch vom Wert her, von der Kaufkraft natürlich auch im Wert verlieren. Und die Immobilie, ich sag mal, die Inflation ist dieser kleine Dieb, der bei den Geldwerten immer was wegknapst und gefühlt packt der das bei den Immobilien immer oben wieder dran.
Na, weil Inflation heißt ja auch, es wird teurer. Du kannst auch davon ausgehen, dass deine Immobilie teurer wird bei 8% natürlich. Inflation.
Genau.
Ja, im Umkehrschluss heißt es, wenn du 100.000 Euro auf der Bank liegen hast, auf deinem Sparbuch hast du zwar in einem Jahr immer noch 100.000 Euro liegen, aber die sind halt dann nur noch 92.000 wert.
Richtig. Und selbst wenn die Immobilie jetzt nicht an Wert gewonnen hat, habe ich zumindest aber mein Vermögen stabilisiert und gerettet. Mhm.
Ganz genau.
Selbst das ist ja spannend, zumindest in die Sachwerte reinzugehen, damit das Immobilien oder das Vermögen nicht geringer wird. Und bei Geldwerten ist eben genau dieses Problem der Inflation, genauso wie du beschrieben hast.
Ja. Da macht es also Sinn, also klar, vor einem Jahr und bei aller Empathie, also ich will das nicht einfach wegwischen, aber wenn du in München dir vor einem Jahr noch eine Million jetzt leisten können, eine Immobilie für eine Million, dann sind es natürlich mit den geänderten Konditionen vielleicht nicht mehr eine Million, sondern 700.000, die noch möglich sind. Aber trotzdem ist es der richtige Zeitpunkt, eine Immobilie jetzt zu kaufen und es nicht auf die lange Bank zu schieben.
Natürlich. Deswegen, das war dieser Anfang. Der Zeitpunkt ist immer der richtige, wenn das Thema des Kaufes der Immobilie oder eben des Sicherns des Vermögens in meine jetzige Fristenbilanz, in meine jetzige Zielplanung reinpasst. Mhm. Das Gleiche eben auch beim Immobilienverkauf. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ist der morgen? Nein, wenn es jetzt in meine Zielplanung passt, weil ich mein Leben verändern möchte, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu verkaufen. Genau. Und da gibt es kein jetzt oder morgen oder richtig oder falsch, weil letztendlich jeder Mensch hat ja irgendwo auf seinem Lebenswege verschiedene Stationen. Und irgendwann ändern sich einfach Dinge. Und dann muss man einfach gucken, was passt denn da jetzt noch rein? Ich beschreibe das mal ganz klar. Wenn du deinen Kleiderschrank heute aufmachst, wirst du möglicherweise nicht die Kleidung von vor 10 Jahren drin haben. Vielleicht noch deine Jeanshose, weil deine Frau noch nicht gesagt hat, die schmeißt jetzt langsam weg. Ja? Aber letztendlich tauschen wir ja auch Kleidung zwischendurch aus, weil es möglicherweise nicht mehr zeitgemäß ist oder uns einfach nicht mehr passt wie ein Maßanzug. Mhm. Das sind eben die Veränderungen und da gehört auch der Immobilienkauf, der Immobilienverkauf rein. Das bedeutet, wenn ich jetzt möchte, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, natürlich, klar.
Jetzt muss man noch vielleicht mit einbringen, dass die Leute ein Stück weit verwöhnt waren, weil selbst wenn wir jetzt über Zinsen von 4 oder 5% sprechen würden, wo wir lange noch nicht sind, aber wenn wir darüber sprechen würden, wären wir auf einem Zinsniveau von 2005 oder dem Jahr 2010, da in dem Zeitraum liegen im Übrigen auch die Lehmans. Also da war ja auch der Markt schon in Bewegung. Das heißt aber auch, zu dem damaligen Zeitpunkt sind natürlich auch Immobilien gekauft worden. Man hatte aber oder man wusste, ich brauche Eigenkapital, um mir eine Immobilie kaufen zu können. Und in den letzten 5, 6 Jahren war es ja so, dass man das nicht so gebraucht hat. Man konnte ja irgendwie seinen Urlaub finanzieren, sein Auto, den Toaster und dann noch eine 110% Finanzierung fürs Haus oder für die Wohnung. Hat alles gut funktioniert. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Enttäuschung jetzt groß ist bei jemandem, der kein Eigenkapital hat. Aber da kann man ja nur mit auf den Weg gehen, Mensch, dann fang an, Eigenkapital ja dir anzuschaffen. Was ja auch geht, ja, ohne Frage.
Ganz, ganz richtig. Also wenn wir im Bereich der Kapitalanlage mal sprechen, also der Kapitalanlagemobilie, da herrscht ja breit verbreitet durch viele, viele Trainer, Informationen, kommen, du kannst alles mit Null machen und du kannst auch die Nebenkosten noch drin verstecken im Kaufpreis, das kann der andere noch übernehmen. Letztendlich, wenn wir über Kapitalanlage reden, dann sagt das Wort schon, dass ich Kapital anlege. Und wenn ich 0 Euro mitbringe, dann lege ich kein Kapital an, ich leihe mir nur Geld. Mhm. Und letztendlich, wenn wir jetzt mal aus diesen 0% dann oder 0,9%, was es an Finanzierung gab, und dann habe ich 110 geschafft, letztendlich, und das wissen wir beide als Selbstständige, wenn wir als Selbstständige zur Bank gegangen sind und nicht als Angestellte, dann hat die Bank immer gesagt, wo ist denn das Kapital, das Sie anlegen wollen? Ne? Weil wenn, kaufen oder leihen sich nur unser Geld und das wird nur umgepackt, letztendlich mussten auch wir als Selbstständige grundsätzlich, wenn wir eine Immobilie kaufen wollten, mindestens 20% Eigenkapital vorweisen, sonst wurden wir ausgelacht. Mhm. Das auch bei niedrigen Zinsen.
Mhm. Genau.
Nur letztendlich bei den Angestellten ist es ja immer recht einfach gemacht worden. Letzte 3 Gehaltsabrechnungen, herzlichen Glückwunsch, kannst finanzieren. Dein Job ist sicherer. Ich kenne viele Selbstständige, die ihre 60, 70 Stunden arbeiten, die definitiv auch in Krisen Geld verdient haben, während Angestellte in Kurzzeitarbeit geschickt wurden, ihre Sonderboni alle verloren haben. Allein bei der Lufthansa, was da gestrichen wurde, da hat plötzlich jemand 30% seines Gehaltes eingebüßt, weil er nicht geflogen ist. So, und wenn der hochfinanziert hat, weil angestellt, das passte ja alles, hatte er jetzt ein Problem in der Haushaltsrechnung.
Mhm, definitiv.
Und das muss man alles beachten. Und dementsprechend, natürlich ist Eigenkapitalaufbau immer sehr, sehr wertvoll. Denn dadurch wird man, ich sage mal so, der sogenannte Moncherie-Kunde bei der Bank. Dann nehmen die einen mit Kusshand, weil die sehen, guck mal, der hat sogar selber für sich schon was beiseite gelegt. Okay, der versteht Kapitalanlage. Denn die Gefahr besteht ja letztendlich darin, wenn ich die ganzen Jahre immer von Hand in Mund gelebt habe und jetzt kaufe ich mir meine erste Kapitalanlage und bilde jetzt wieder keine Rücklagen, dann habe ich ein Problem, wenn die erste Modernisierungsmaßnahme kommt. Mhm. Will ich dann wieder zur Bank und finanzieren?
Jo, zumal es aber auch zum Thema Kapitalanlagen ja auch, wie soll ich sagen, es gibt Systemimmobilien, es gibt Ferienimmobilien, es gibt es gibt Mikroapartments, du kannst ins betreute Wohnen, also in die Pflegeimmobilien, du kannst dort investieren. Da gibt es ja gute Möglichkeiten und da sprechen wir auch nicht über Objekte, die eine Million kosten, sondern da liegen wir irgendwo zwischen 300.000 und 400.000 Euro und das kann ja schon mal ein erster Schritt sein in die richtige Richtung.
Das stimmt und tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich dich da korrigiere, das geht schon ab 150.000 Euro. Letztendlich, klar, ich weiß, in München, da ist man andere Preise von vorab gewohnt, doch letztendlich gibt es auch andere Lagen, ne? Wenn man nicht gerade in München in das Ballungszentrum investieren möchte. Man kann auch ein bisschen weiter rausgehen. Bei uns in Norddeutschland, wenn ich jetzt nicht gerade nach Hamburg oder nach Hannover reingehe, gibt es auch Lagen in kleineren Städten bis 70.000, 80.000 Einwohner. Da kann man auch noch eine Immobilie, selbst ein Pflegeapartment, für 180.000, 200.000 Euro kaufen oder eine Systemimmobilie im Ruhrgebiet sind 150.000, 180.000 Euro noch völlig normal, kann man Immobilien mitkriegen. Und da habe ich immer so für mich persönlich das Gefühl, dass ich da auf lange Sicht noch eine persönliche, vernünftige Wertsteigerung sehen kann, als wenn ich jetzt schon für 10.000 Euro den Quadratmeter einkaufen muss.
Also da gebe ich dir recht und da schließt sich der Kreis vorhin zu unseren 100.000 Euro, die ich vorhin mal genannt habe. Wenn du 100.000 Euro auf dem Sparbuch hast, die im nächsten Jahr 92.000 wert sind, da kann man drüber nachdenken, in dem Bereich zu investieren.
Und das Spannende ist, wenn ich jetzt die 100.000 mitbringe und dann tatsächlich auch nur 100.000 finanzieren muss möglicherweise, dann habe ich auch kein Problem mehr mit der Mietrendite, weil die Miete trägt auch komplett Zins und Tilgung, dass ich wirklich mein Geld investiert habe und die zweiten 100.000 Euro mir ein Dritter komplett finanziert und bezahlt, dass ich plötzlich auch 100.000 Euro schon alleine schon 200.000 Euro gemacht habe.
Mhm, genau. Sprechen wir, jetzt haben wir viel über Kaufen gesprochen, sprechen wir mal über die Verkäufer. Und die Verkäufer kriegen jetzt überall erzählt, ja, die Verweildauer, das wird jetzt, also wenn du jetzt was verkaufen willst, das kann dauern. Ne? Also es kann richtig dauern. Und da würde mich deine Meinung interessieren, weil du ja auch im Markt tätig bist. Wird es länger dauern, deiner Meinung nach, oder wird es einfach nur so sein, dass statt 50 Besichtiger noch 10 kommen oder? Also mal überspitzt ausgedrückt.
Ich sage das mal wie ein Anwalt. Das kommt drauf an. Habe ich von Anwälten gelernt. Und sagen, kommt drauf an. Letztendlich liegt es zum einen an dem Objekt. Es liegt an dem fairen Preis. Mhm. Ja. Und dann letztendlich natürlich an dem Käuferklientel. Und klar ist, dass aufgrund der gestiegenen Zinsen und der über die letzten Jahre gestiegenen Preise im Immobilienmarkt natürlich sich das Käuferklientel ein klein Tick minimiert. Bedeutet, ja, wenn ich vor 12 Wochen noch mit 1,5% finanzieren konnte, während ich jetzt schon fast die 4 vorm Komma habe, dann wird also das Käuferklientel geringer. Letztendlich wird es einen Käufer für das Objekt geben. Vielleicht nicht mehr so, wie einige Makler oder Verkäufer es jetzt gewohnt waren, dass bei einer Besichtigung von 30 Minuten der Erste schon sagt, ich kaufe das jetzt weg, ohne ein zweites Mal zu gucken. Doch letztendlich glaube ich, dass jede Immobilie ihren Käufer findet. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und es hat auch so ein bisschen tatsächlich auch mit der fairen Einwertung des Preises zu tun. Und wir haben die letzten ein, zwei Jahre ja festgestellt, dass auch wirklich Verkäufer, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen da so ein bisschen auf die Füße treten sollte, auch Mondpreise aufrufen und denken, dass jedes Objekt wirklich ein Juwel ist Und man muss auch mal, wie man so schön sagt, hinter die Fassade gucken, so einen Blick zwischen die Wände. Und wenn man einen fairen Wert findet, mit dem man offenkundig auch wirklich umgeht und auch wirklich, wenn so ein Haus mal irgendwie, sage ich mal, so eine Knackstelle hat, die auch wirklich offen erwähnt und sagt, guck mal, das ist die Knackstelle und wir haben mal geguckt, das wäre die und die Investition, dann kann jeder immer noch eine sehr, sehr sichere Entscheidung treffen. Und ich glaube, dass tatsächlich nur das Käuferklientel etwas dünner wird, nur die potenziellen Käufer werden definitiv da sein.
Das kann ich bestätigen. Wir haben am Wochenende eine Doppelhaushälfte in Bogenhausen in dem Verkauf gehabt und ich bin vor einem halben oder dreiviertel Jahr wären da wahrscheinlich 40, 50 Leute da gestanden und gesagt, will ich kaufen. Und wir hatten jetzt am Wochenende 10, die da waren. Und ich sage ganz ehrlich, ich kann es immer nur noch einmal verkaufen. Und ich habe jetzt am Wochenende so häufig wie noch nie gehört, ich muss jetzt kaufen, ich will jetzt kaufen, weil die Inflation so groß ist. Ja? Und das war für die Leute echt ein Thema, wenn du viel Eigenkapital hast, zu sagen, und jetzt wird investiert, weil im nächsten Jahr ist es 8% weniger wert.
Und genau da kann ich dich bestätigen, das habe ich gestern auch gehabt in einem Haus. Die ersten, die auch da waren, da geht es genau um dieses Thema, weil die 250.000 Euro liegen haben. Gesagt haben, wir müssen jetzt was tun.
Ja, genau.
Ganz klare Ansage.
Sprechen wir mal über den Staat, denn aus meiner Sicht ist der Staat der Preistreiber Nummer eins. Also zunächst mal haben wir ja mit Corona Milliarden Euro an Masken und noch ein paar Milliarden für Tests und was weiß ich was alles ausgegeben. Dabei haben wir das Gesundheitssystem vergessen, also respektives Personal. Und nur, by the way, diese Menschen, die diesen Beruf ausüben, müssten meiner Ansicht nach richtig gut bezahlt werden, denn sie leisten wirklich einen guten Job. Aber wir machen nicht das Gesundheitssystem stark, sondern weiter an den Symptomen des Gesundheitssystems und nicht an der Ursache. Das konnte der Spahn nicht lösen und auch Lauterbach scheinbar auch nicht. Aber eins ist ja völlig klar, dass diese Corona-Milliarden, so nenne ich sie mal, diese Inflation befeuert haben, zum Laufen gebracht haben. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Dann kommt natürlich der Ukraine-Krieg mit dazu und dann kommen natürlich auch die Heizkosten, also die Energiekosten, Benzin, Gas, was auch immer. Die CO2-Steuer spielt noch mit ein. Der Staat könnte ja diese hohe Steuerlast, also wenn er denn wirklich was machen möchte, oder der Staat könnte die Preise für die Energie ja dramatisch senken, wenn er denn wollte. Denn wenn ich einen Liter Benzin kaufe, ich kenne den aktuellen Wert nicht genau, aber ich würde mal so sagen, so 1,30 Euro läuft da schon mal an Steuern insgesamt mit. Da könnte er darauf verzichten, dann wäre doch das für die Menschen, weil du das vorhin angesprochen hast, gar nicht so das Problem zu sagen, ja, ich kann mir Energie leisten, weil der Staat unterstützt mich. Aber will der Staat das?
Also gute Frage. Ich will da auch gar nicht zu politisch werden, weil ich da so meine eigene Meinung zu habe. Und wenn ich jetzt spreche, ist es tatsächlich auch nur meine Meinung und nicht die irgendeines, ne? Das
ja, alles gut. Ja.
Das ist wirklich frei raus. Fangen wir mal im Gesundheitssystem an. Dass während der Corona-Pandemie möglicherweise der ein oder andere Fehler gemacht wurde, dass Gelder verschwendet wurden, weil Corona-Teststationen nicht vernünftig geprüft wurden und da Milliarden tatsächlich geflossen sind oder ne, die transferiert wurden, irgendwie auch ins Ausland. Das kann man sich ja tatsächlich angucken in großen offiziellen Berichten, die es gibt. Habe ich mein erstes Problem in unserem Gesundheitssystem allgemein, weil viel Geld in Kurativmedizin gesteckt wird. Das heißt, das haben wir ja schon, seitdem die Sozialversicherung eingeführt wurde unter Bismarck, dass die Kranken wieder arbeitsfähig gemacht werden. Das, was wir hier seit Jahren vergessen, das ist Geld in die Präventivmedizin zu stecken. Das heißt, die Menschen gesund zu halten. Ja, da haben einige Krankenkassen zumindest mit angefangen, dass schon gewisse Kurse unterstützt werden. Nur zum Arzt gehst du, wenn die Wehwehchen da sind. Du wirst ja nicht gezwungen, zum Arzt zu gehen, damit du gesund bleibst. Und solange Pharmakonzerne noch dahinter stecken, ist das so. Aber wie gesagt, das ist eine rein persönliche Meinung. Ich glaube, man müsste das Geld mehr in die Präventivmedizin geben. Dann hätten wir im Gesundheitssystem auch, sage ich mal, irgendwann auch wieder was Stabiles drin und die Menschen würden nicht komplett Wehwehchen haben. Mhm. Natürlich hat sich unsere Gesellschaft gewandelt, die ganze Digitalisierung ist alles viel schneller geworden. Ich erinnere mich an einen Film, ich glaube aus Ende der 50er, Heinz Erhardt, der letzte Fußgänger, wo er schon sagt, dass die Menschen, das ist alles viel zu schnell, zu hektisch Und das sehen wir ja heute auch, dass Menschen in ein Burnout fallen, weil sie nicht mehr leistungsfähig sind, weil sie total reizüberflutet sind und in einem massiven Druck stehen. Und auch da stellen wir ja schon fest, dass die neue Gesellschaft, diese Feel-Good-Gesellschaft langsam wirklich kommt, wo junge Menschen sagen, nee, wenn ich mich unwohl fühle, dann mache ich das einfach nicht mehr, weil das wirkt schlecht auf meinen Körper. Ist ein guter Ansatz. Wenn Unternehmen da auch noch mitziehen würden, dann würden auch die Menschen leistungsfähig bleiben und würden aktiv sein. Was die Ausgaben unseres Staates betrifft, wir müssen da bedenken, wir alle sind der Staat. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, wo fehlen Gelder, wo wird das Ziel reingepackt. Ich glaube immer, dass Gesundheitswesen geschlampt wird. Ich glaube, dass auch unsere Bildungspolitik geschlampt wird. Ich glaube, dass bei unseren Rentnern geschlampt wird. Das sind aber Probleme, die haben wir seit 10, 20, 30 Jahren. Wir drehen uns da im Kreis. Und ich weiß nicht, wo da die Ansätze wären, ob man die Bürgerversicherung irgendwann einführt und sagt, alle Mann sind ja gleich, ob ein Grundeinkommen irgendwie sinnvoll ist. Ich denke, da streiten sich die Gemüter und das wird, glaube ich, auch zu politisch, wenn wir da reingehen. Ja. Doch ich denke, wir müssen immer bedenken, wir sind der Staat und letztendlich muss man sonst mal drüber nachdenken, über die Leute, die man wählt, ob man vielleicht die Parteiprogramme richtig gelesen hat.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Aber dann lass mich es anders formulieren. Wenn du eine Inflation von 8% hast, ist doch das erstmal auch für den Staat toll. Ne? Also weil wenn dein Sparbuch 100.000 Euro hat und das ist in einem Jahr nur noch 92, dann entschuldet sich ja der Staat auch in einer ordentlichen Geschwindigkeit. Tatsächlich bezahlen wird es der Steuerzahler. Also zahlt ja nicht unser Bundeskanzler oder die Außenministerin. Also das landet ja beim Steuerzahler.
Nee, aber die zahlen es ja auch. Die zahlen ja auch ihre Steuern.
Ja, ja.
Letztendlich, und ich glaube, das ist ja schon seit mindestens 20, ne, seit 40 Jahren, glaube ich, schon so. Es geht, glaube ich, gar nicht mehr um die Staatsverschuldung. Es geht, glaube ich, nur noch, dass die Zinsen gezahlt werden. Und das ist, glaube ich, egal welches Land. Ja. Weil das, was an Schulden mittlerweile sich anhäuft, das sind einfach Buchwerte. Und Voltaire hat mal gesagt, Papiergeld kehrt irgendwann zu seinem inneren Wert zurück. Das ist null. Irgendwann gibt es vielleicht einen Schuldenschnitt. Wir lassen uns mal überraschen, was da auf uns zukommt.
Also wir müssen uns sowieso überraschen lassen, weil jetzt wollen wir nicht geldpolitisch werden, aber wenn wir natürlich die EZB, sie werden jetzt den Zins mal anheben um 0,25, vielleicht haben wir Ende des Jahres 0,75, wenn sie ganz mutig sind. Ob das Auswirkungen auf die Inflation hat, weiß ich nicht. Größere Zinssprünge sehe ich nicht, weil wir haben innerhalb Europas natürlich auch noch Länder, die haben kein Interesse an steigenden Zinsen. Da müssen wir nur in den Süden gucken. Da die Griechen, Italiener, Spanier, Portugiesen, die sagen bloß nicht, lass die Zinsen da, wo sie sind. Ist eine spannende Zeit, müssen wir uns angucken. Sprechen wir über die Mieter. Glaubst du, dass jetzt mit der Inflation die Mieten steigen werden?
Also die Mieten, die Grundmieten wahrscheinlich erst einmal nicht. Das, was wir definitiv sehen werden, dass die meisten Mieter sich umgucken werden, wenn sie ihre nächste Nebenkostenabrechnung kriegen. Dadurch, dass die Gaspreise so dermaßen gestiegen sind. Ich habe jetzt gerade mit einem Bekannten telefoniert, der sagte, er hat ein Angebot gekriegt vom Energieversorger, sein Gasarbeitswert wird irgendwie von 6 Cent auf 21 Cent erhöht. Das bedeutet, wenn jemand zurzeit irgendwo 100 Euro im Monat an Heizkosten tatsächlich verbraucht, übers Jahr gesehen, nicht in den Sommermonaten, da wird ja gespart, aber da sparst du ja die Rücklage für die Monate im Winter, wenn du doch mal die Heizung richtig aufdrehst, dann wird derjenige sich wirklich ganz drastisch umgucken, dass er irgendwo je nach Wohnungsgröße eine Nachzahlung von 300 bis 700, vielleicht sogar bis 1000 Euro kriegen wird. Mhm. Das ist zurzeit nicht aufzuhalten. Und da bin ich gespannt, wie der Staat da reingehen möchte, wie er da unterstützen möchte. Die ersten Rufe des Staates waren, ja, man sollte jetzt schon mit seinem Energieversorger mal sprechen, dass man vielleicht die Abschläge nicht zahlen kann. Aber letztendlich löst das nicht das Problem. Ich verschiebe es nur wieder.
Denke ich schon. Also wenn ich reingucke und ich habe vielleicht Mieter, der noch nicht zum Mietspiegel auf dem Niveau war, der drunter war, dass der jetzt sagt, nee, komm, also 8% habe ich auch keine Lust, da erhöhe ich doch mal meine Mieten. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das hier und da kommen wird. Aber was ist mit den Indexmietverträgen, die an die Inflation gekoppelt sind? Da geht ja dann die Post ab.
Da wird es tatsächlich ein bisschen spannend, ja.
Ja.
Das kann gut sein, dass die jetzt mal nach oben angepasst werden. Ansonsten wissen wir ja, dass es gesetzliche Regelungen gibt und mal so ein Vermieter mal nicht so einfach leicht die Miete erhöhen kann. Mhm. Er muss dann ja auch Vergleichsmieten vorlegen. Dann haben wir ja auch das Thema der Mietpreisbremsen, was ja auch immer wieder diskutiert wird, dass irgendwo ein Deckel auch gezogen wird. Sag, pass mal auf, lass mal die armen Mieter in Ruhe. Wir sind ja schon froh, dass sie ihre Miete zahlen können. Und ein Vermieter muss sich dann ja tatsächlich auch überlegen. Und das ist ja auch so ein Punkt, wenn ich mit meinem Mieter glücklich bin und mit diesem Mieter seit Jahren keine Probleme habe oder dass ein Mieter ist, der sagt, pass mal auf, aus der Wohnung möchte ich mit den Füßen zuerst rausgetragen werden. Da ist dann immer die Frage, lohnt es sich, eine Miete nach oben anzupassen oder bin ich glücklich, dass ich da einen ruhigen Mieter habe, mit dem ich nie Probleme habe, der sogar Kleinstreparaturen selber macht, ohne mich anzurufen, dass der Wasserhahn tropft. Ganz ehrlich, da gibt es auch viele Vermieter, die wirklich so sozial eingestellt sind und sagen, hey, ich habe sowieso jemanden, der hier mein Vermögen weiter mit aufbaut, den lasse ich mal schön brav in Ruhe, bevor ich den verliere.
Das haben wir tatsächlich häufiger, also auch gerade im Immobilienverkauf, also wenn es dann um das Thema Bewertung einer Wohnung geht und wir gucken uns die Miete an und sagen, oh, jetzt wenn wir hier ein Ertragswertverfahren rechnen, dann wird es aber spannend, weil wann hast du denn das letzte Mal eine Miete erhöht und dann kommt da, oh, das, lass mich, also der ist jetzt seit 18 Jahren drin, ich glaube noch nie. Also das haben wir natürlich öfter, also auch in München öfter. Ich glaube, man malt da auch, warum auch immer, ein sehr zweifelhaftes Bild an die Vermieter, denn die meisten, die ich kenne oder viele, die ich kenne, sind wirklich sozial fair und äußerst nett zu ihren Mietern.
Also ich kenne auch selber nur ganz wenige, die wirklich getrieben sind, um dieses Einkommen zu kriegen. Die meisten, die wirklich auch Kapitalanlageimmobilien haben, die sind eher darauf bedacht zu sagen, ich möchte, dass das irgendwann entschuldet ist. Ich möchte, dass das hier einen vernünftigen Wertzuwachs hat. Das ist meine Altersvorsorge. Und die sind einfach zufrieden, wenn die Ruhe einfach da ist, weil diese Mieterwechsel, die kosten ja auch Geld. Und die kosten Zeit. Und Zeit kostet auch Geld, weil Zeit das höchste Gut ist, was ich habe, auch als Vermieter.
Kommen wir nochmal auf den Immobilienverkauf. Wie siehst du das? Du hast jetzt eine Wohnung oder ein Haus, das sehr stark renovierungsbedürftig ist. Ist das momentan ein Problem aufgrund der fehlenden Handwerker, die wir haben? Oder habt ihr euch da eine Lösung einfallen lassen, wie ihr mit solchen Dingen umgeht?
Also tatsächlich habe ich gerade in der Vermarktung ein Haus, was tatsächlich für Handwerker ausgeschrieben ist. Da ist das Thema auch angesprochen, wobei ein Großteil der Baumaterialien, die man da braucht, auch kriegen kann. Es ist ein Problem. Ich habe einen Vermieter, für den ich gerade eine Wohnung vermiete. Die sollte zum 1.7. jetzt vermietbar sein. Jetzt ist der Termin 1.8. Die Handtuchheizung fehlt. Es müssen doch zwei Fenster neu geliefert werden. Also es ist tatsächlich spannend, dass man nicht mal mehr Zeitpunkte genannt kriegt, wann die Waren geliefert werden. Spannender sehe ich das letztendlich nicht nur bei einem Haus, was renovierungsbedürftig ist, sondern gerade auch bei den Neubauten. Weil wenn ich jetzt gekauft habe in der Hoffnung, dass ich irgendwo in 12 Monaten einziehen kann und plötzlich kommt der Bauunternehmer mit den ganzen Materialien nicht mehr nach, dann wird es spannend. Letztendlich, wenn ich ein sanierungsbedürftiges Haus kaufe, muss man immer gucken, wie stark ist es sanierungsbedürftig? Muss es wirklich umgekrempelt werden oder reden wir von gewissen Dingen, die man sonst auch schieben kann, man trotzdem drin wohnen kann, um eine Zeit eben auszusitzen? Und das muss man aber, man muss schon genauer hingucken. Man muss gucken, wenn man selber handwerklich begabt ist, welche Sachen kann ich vielleicht noch in meinem örtlichen Baumarkt kriegen, in meinem Bauzentrum oder Baustoffzentrum? Was kann ich wirklich kriegen? Was kann ich tun? Oder brauche ich Handwerker? Weil das Problem ist ja nicht nur die Arbeitsmaterialien, sondern zurzeit sind die Handwerker ja auch so stark eingespannt, dass man selbst die nicht mal zum Himmel kriegt.
Da haben wir vorgearbeitet. Das heißt, wir haben tatsächlich also zwei Anbieter, die sehr, sehr schnell da reinspringen. Also wenn jemand sagt, ich kaufe diese Wohnung oder dieses Haus und ich brauche einen Handwerker, der alles abdeckt, da haben wir uns ein Netzwerk aufgebaut, das sehr, sehr schnell reagieren kann. Und ja, manchmal kann es sein, dass du sagst, diese Eingangstür, die wir nächste Woche einbauen wollten, wird in 3 Wochen kommen. Aber meine Güte, ich glaube, sowas geht mal hin.
Genau.
Jetzt habe ich zum Abschluss also noch eine Frage, denn wir haben ja hier den Experten-Podcast und wir machen Menschen zu den Experten der eigenen Verbände. Und jetzt haben wir ja viel über Kapitalanlagen gesprochen und ich weiß, da bist du echt gut zu Hause. Verrat uns mal im Bereich Kapitalanlagen, verrat mir deine besten Tipps, wie man Immobilieneigentümer werden kann im Bereich der Kapitalanlagen, was es gibt und was man auch mit einem kleineren Geldbeutel auf den Weg bringen kann und was man vielleicht tun sollte.
Genau. Also, was man tun sollte, da sage ich nur, ist das Thema Eigenkapital erstmal ein bisschen vorsparen. Das ist das Erste. Das Zweite, man sollte sich Gedanken machen über das, was man wirklich will. Einfach zu sagen, ich will jetzt eine Kapitalanlage haben, weil mein Freund hat auch eine und der Geschäftspartner da drüben auch und ich muss jetzt auch eine kaufen, denke ich, ist der ungeschicktere Weg. Das Erste ist, man sollte sich seine Lebensbilanz einfach mal aufschreiben, aufmalen und überlegen, wo stehe ich, wo will ich hin? Und was ist sinnvoll, darin zu investieren? Weil es muss ja nicht zwangsläufig die Immobilie sein. Es kann ja auch sein, dass andere Kapitalanlagen, die es am deutschen Markt gibt, vielleicht sinnvoller sind, weil sie besser in die Fristenbilanz reinpassen. Denn eine Immobilie, und das wissen wir, die ist immobil und Immobilien sind meist Belien, ne? Das wissen wir auch. Von daher muss man überlegen, wenn ich es nicht gerade bar zahlen kann bei einer Kapitalanlage, gehe ich eine Ehe mit einer Bank. Das muss sorgsam durchdacht werden. Dann muss überlegt werden, wie lange möchte ich das Objekt denn halten? Bin ich der Typ fix im Flip? Das heißt, kaufen, irgendwie schick machen, verkaufen, um damit zu handeln. Oder sehe ich eine Immobilie wirklich als wertstabile Kapitalanlage, um eben auch Vermögen in Sachwerten stabil aufzubauen? Also das ist das Erste, wo man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen sollte. Und tatsächlich ist die Möglichkeit, wenn man ein gewisses Eigenkapital, und wir reden jetzt mal klein von 10.000, 15.000 Euro, wenn man die schon mal zusammengespart hat, dann ist man schon recht gut. Und dann kann man möglicherweise auch mit einer Immobilie starten, mit einer fremdgenutzten. Und da gibt es sogenannte Konzeptimmobilien, die Bauträger bauen, dementsprechend auch über Hausverwaltung betreuen, möglicherweise über Betreiberverträge auch langfristig vermieten, wo ich sage, okay, was habe ich an Einnahmen, was habe ich an Ausgaben, also was für Finanzierungszinsen habe ich, was für Tilgung habe ich, was ist an Miete, was reinkommt, was sind die nicht umlegbaren Nebenkosten, die ich noch mit in Betracht ziehen muss und habe ich möglicherweise einen eigenen Sparaufwand, den ich damit draufpacke, denn wenn ich heutzutage, jetzt nehmen wir das Thema Altersvorsorge, ist ja auch in aller Munde, dass man doch was tun sollte. Wenn ich jetzt überlege, komm, ich möchte was fürs Alter tun, kann ich mir also überlegen, ob ich ein Sparbuch bespare, einen Bausparer bespare, eine Lebensversicherung, eine Rentenversicherung. Es gibt ja viele, viele Bandbreite. Oder ob ich sage, Mensch, ich kaufe mir eine Immobilie und spare ein Immobiliendarlehen ab. Selbst das ist ja eine Variante. Und da muss einfach jeder gucken, wo ist er bereit zu investieren? Was passt zu ihm? Welche Risiken ist er bereit einzugehen? Wobei man sehr häufig auch Risiken minimieren kann. Selbst das ist heutzutage möglich. Und dann kann man danach, wenn man wirklich alle Fakten auf dem Tisch hat und vielleicht auch einen Makler, Finanzberater des Vertrauens hat, der einem da noch unterstützend zur Seite steht und vielleicht auch die richtigen Angebote vorlegen kann, dann kann man schon nach kurzer Zeit eine sehr sichere Entscheidung treffen.
Ich denke, das war ein grandioses Schlusswort. Also wir haben heute jede Menge zusammengetragen, viel besprochen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du am Sonntagmorgen hier Zeit für uns gefunden hast. Ganz lieben Dank, Oliver. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiederhören, denn ich hatte dich ja eingangs, habe ich dich ja auch als Autor vorgestellt und ich habe ein wundervolles Buch von dir gelesen und vielleicht machen wir da mal drüber einen Podcast, die bunten Immobilienvögel. Ich habe mich wirklich richtig schön amüsiert, das war ganz, ganz toll. Gucken wir, oder?
Sehr gerne.
Ja, also auch Ihnen zu Hause ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir darüber sprechen, wie Sie zu Ihrer eigenen stationären Pkw-Ladestation kommen und auf was zu achten wäre und was die richtigen Schritte dafür sind. Freuen Sie sich auf die nächste Episode in 2 Wochen und bis dorthin einen schönen Restsonntag und danke fürs Zuhören. Servus.
Ja, in München sagt man, jetzt ist es soweit, dass es soweit ist und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Mühlmann.